Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Das heutige Gespräch kommt aus Berlin. Kreuzberg aus dem Backmann-Kiez aus der Fidicinstraße Nummer 3 in einer großen, alten, wunderbar neu hergerichteten Industriearchitektur. Ich weiß nicht, ob man Loft sagt. Im Archiv der Jugendkultur spreche ich mit Gabi Roman und Daniel Schneider über das, was das Archiv der Jugendkultur, von dem ich immer schon mal gehört hatte, aber noch nie so genau wusste. Und jetzt bin ich hier beherbergt und was ihr macht. Vielen herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Sehr gerne.
Kultur, Jugendkultur, Archiv. Wollen wir mal vielleicht anfangen, kurz mit der Geschichte. Seit wann gibt es euch? Wie hat das angefangen? Und jetzt seid ihr umgezogen in wirklich total interessante neue Räume, sehr stimmungsvoll und trotzdem auch sehr praktisch. Aber wie hat das alles bei euch angefangen? Wer mag, fangt mal an zu erzählen.
Ja, also angefangen hat es in den 1990er Jahren, als damals ja einige Jugendkulturen im Gespräch waren, die recht umstritten und auch teilweise falsch wahrgenommen wurden, wie zum Beispiel Skinhead-Kultur. Die galt damals als Synonym für Rechtsextremismus, für rechte Schläger. Und das stimmte ja so nicht, sondern es gab damals ja auch schon einen beachtlich nicht rechten Skinhead-Teil. Und genauso gab es in anderen Jugendkulturen eine deutlich größere Vielfalt als das, was von außen wahrgenommen wurde. Und damals gab es einige Menschen, die sich damit intensiv beschäftigt haben. Ich gehöre auch selbst dazu. Ich bin Sozialwissenschaftlerin. Die recherchiert haben, Materialien gesammelt haben. Und es gibt auch eine Person, Klaus Farin, der als Journalist sehr, sehr viel über Jugendkulturen publiziert hat und auch sehr viel Material angesammelt hatte und der die Idee hatte, damals einen Ort zu schaffen, wo man sich umfangreich informieren kann, was in einzelnen Jugendkulturen entsteht, an Medien, an anderen Artefakten. Und da es keinen Ort gab in Deutschland, der das beherbergen wollte oder konnte oder das gemacht hätte, haben wir uns damals gedacht, wir waren 7 Personen, so viel braucht man ja, um einen Verein in Deutschland ins Leben zu rufen, dass wir diesen Ort eben selbst schaffen werden und haben eben einen gemeinnützigen Verein gegründet im Jahr 1997. Haben dann, ich war am Anfang natürlich erstmal mit Vereinsgründung beschäftigt und haben aber dann im Mai 1998 hier in der Fidicinstraße 3 die Räumlichkeiten eröffnet und auch hier auf dem Hof, also in einem Nachbargebäude, und haben damals angefangen ja, mit einem Bibliotheks- und Fanzine-Bestand erstmal die, ja, diese überhaupt zugänglich zu machen und haben dann sind dran geblieben und haben das sukzessive erweitert über die Jahre.
Interessant, sozusagen diese Ausgangsidee Jugend. Kultur wird von Erwachsenen, von Medien als und Politik nur als sozusagen Haupt, als Problemträger, als schwierig wahrgenommen und deshalb ein Archiv, um sozusagen die ganze Breite und Vielfalt darzustellen, hätte man ja eigentlich schon viel früher auf die Idee kommen können, denn dass sozusagen Jugendkultur als Problem wahrgenommen wird, das ist ja nicht erst mit den Punks so gewesen, Ende der 70er, Anfang der 80er, das war die gesamte Rockgeschichte eigentlich schon. Jetzt, wo ich das so höre, denke ich, fast ein bisschen spät. Hätte man noch viel früher anfangen können, oder?
Ja, sagen wir mal so, es gibt ja auch Sammlungen, die haben auch schon eher angefangen, also auch von begeisterten Menschen, die diese Sammlung bewahren wollten, aber oft auch thematisch dann auf eine Szene oder eine Richtung hin fokussiert. Ne? Bei uns ist ja die Besonderheit, dass wir thematisch auch recht offen sind und also eine ganze Reihe von Materialien, Artefakten hier haben, die aus unterschiedlichen Szenen kommen. Und uns war es auch wichtig, einen Ort zu haben, an dem man sich auch begegnet. Also dass es nicht nur also praktisch eine Sammlung ist, ein Archiv, sondern dass da auch Menschen hinkommen. Das fanden wir auch total schön von Anfang an, als sich das so ein bisschen rumgesprochen hat in den einzelnen Szenen. Und wir hatten da ja auch über unsere eigenen Recherchen ein ganz gutes Networking in verschiedenste Szenen hinein, dass die Menschen auch hierher kommen und praktisch auch also hier vor Ort sich austauschen und einander begegnen können. Und zwar Menschen aus unterschiedlichen Kontexten.
Und kommen die dann, um was zu schauen, also die Geschichte ihrer eigenen Szene ein bisschen zu erforschen, oder bringen sie auch was?
Beides,
also, ja. Ja, also genau, sie bringen zum Teil auch was, aber die Haupt, also sozusagen die Hauptnutzerinnen, Nutzergruppe bei uns besteht aus Leuten aus der Wissenschaft oder Journalismus, die Ausstellungen machen, Filme machen und hier eben entweder für ihre Arbeiten recherchieren, Quellen, Recherche machen oder die Bibliothek nutzen oder eben halt eben auch nach Ausstellungsstücken für Ausstellungen gucken oder nach Filmmaterial für Dokumentarfilme.
Ich sag mal kurz, was ich sowas, ich habe ja den Luxus gehabt, gerade eine kleine Führung von euch zu bekommen, was es alles hier so gibt, also Science Fiction, natürlich Rock, Fußball, Skinheads, Punk, Rap, Graffiti, Techno, Heavy Metal, Gothic, Skateboard, ich glaube, bestimmt was vergessen, also ganz, ganz unterschiedliche Szenen, eben nicht nur Musik. Und dann eben, was gibt es dann vor allen Dingen Fanzines? Also das weiß auch nicht mehr jeder. Also Zeitschriften von Fans gemacht, Magazines von Fans, also Fanzines. Und natürlich richtige Zeitschriften, also professionelle Zeitschriften, Flyer, Plakate und so weiter. Wie seid ihr denn an Sammlungsstücke gekommen? Also selber gesammelt oder eben auch Sammler dazu bewegt, euch was zu schenken, zu übergeben, damit ihr es für sie aufbewahrt?
Beides. Also und das Dritte eben, dass Menschen von außen direkt auf uns zugekommen sind, weil sie halt nicht wussten, wohin mit ihren Dingen, also die wir praktisch dann ja auch aufgenommen haben. Also ich glaube, das sind drei Wege, die es eben gibt. Also in der Anfangszeit kann ich mich noch erinnern, da kam häufiger, als es sich das um, das waren eigene Bestände, aber es waren eben halt auch von einzelnen Szeneakteurinnen, die dann auch zu uns gekommen sind und ihre Fanzines hier auch hingebracht haben oder Mailorderbetreiber, die gesagt haben, super. Und da gibt es ja immer Gelegenheiten im Leben, wo man irgendwas auflösen muss. Man muss aus einer Wohnung vielleicht raus oder aus einem Laden und hat auf einmal diese Dinge, die man auch nicht ins Altpapier geben möchte, weil da sehr viel Herzblut dran hängt. Und das ist oft der Moment, wo Leute wirklich sich freuen und einfach wissen, okay, also da können wir es hinbringen und da ist es in guten Händen. Das hat natürlich auch viel mit Vertrauen zu tun in dem Fall, also dass man das dann ja wirklich ja auch annimmt, dass es dort gut aufbewahrt wird. Das ist so der eine Weg. Und andere Wege sind natürlich, dass wir Leute direkt fragen und die dritten eben, dass das auch sozusagen auch immer größer geworden ist und durch Vernetzung und durch Schneeballsysteme, so spricht sich dann ja herum, dass es so einen Ort gibt. Das war am Anfang natürlich deutlich weniger, also wie dann weitere Sammlungen dazu gekommen sind, kannst du ja gerne ergänzen.
Wir haben auch beispielsweise ein ganzes Archiv übernommen, das eben ein Berliner Rock- und Pop-Archiv, das aufgelöst wurde und das dann, wo dann der Bestand woanders unterkommen sollte. Mittlerweile kommen auch Nachlässe zu uns, also wenn jemand aus der Szene verstorben ist, dass Sachen dann auch bei uns das angefragt wird, ob wir das übernehmen können, wenn wir Glück haben und die Leute wissen, dass es uns gibt. Das ist ein ganz zentraler Punkt natürlich dabei, dass wir nicht überall so bekannt sind, wie es vielleicht notwendig wäre für uns, also nicht in jeder Szene gleich gut bekannt und nicht in sozusagen regional auch sehr unterschiedlich. Aber wenn die Leute wissen, dass es uns gibt, dann ist das sehr gut. Dann wissen sie, dass sie uns Sachen geben können, dass sie uns Sachen anbieten können zumindest. Und dann übernehmen wir es, wenn es in unsere Sammlung passt.
Vielleicht gucken wir mal auf einen Hauptbestandteil, nämlich diese Fanzines. Ich erinnere mich, dass ich mit denen in Berührung gekommen bin, als ich Jugendlicher war, auch schon ein paar Jahre her. Und da ging es vor allen Dingen darum, dass bestimmte Musik, also Fans von bestimmter Musik, sich ihre eigenen Zeitschriften gemacht haben, weil die nicht auftauchte. Also Punk, New Wave, neue Sachen, die kamen dann irgendwann auch in den normalen Magazinen, aber erstmal nicht. Wie sind die eigentlich entstanden und gibt es das eigentlich heute auch noch so? Oder ist das eigentlich eine Literaturgattung, die aufgehört hat?
Also gibt es bis heute, aber erstmal zu den Anfängen zurück. Also unsere ältesten Fanzines stammen aus der Science-Fiction-Fanszene. In Deutschland so ab Mitte der 50er Jahre, auch mit dem Entstehen von dem deutschen Science-Fiction-Fanclub. Da waren die Fanzines zum Teil einfach auch Clubzeitschriften. Das heißt, internes Kommunikationsmittel innerhalb des, zum Beispiel des Science-Fiction-Fanclubs. Das fing in den USA schon ein paar Jahrzehnte früher an und das war eigentlich so die erste Fankultur. Das hat sich dann auch in anderen popkulturellen Bereichen so weiterentwickelt, etabliert und erlebte dann in den 70er Jahren eben mit Punk eine richtige Explosion, weil da eben dieses Selbermachen, dieses Do-it-yourself und gegen Öffentlichkeit, alternative Strukturen schaffen, auch mit eigenen Plattenlabels, Auftrittsorten und so weiter.
Da und auch ein dreckiges Design, also selbst rough selber gemacht, ja, nicht so schick und glatt.
Genau, das halt natürlich auch noch, also dass es halt auch sehr niedrigschwellig ist, überhaupt sowas zu machen, also dass man sich nicht großartig mit einem komplizierten Layout beschäftigen muss. Aber das ist nicht unbedingt grundsätzlich bei Fanzines der Fall. Also manche versuchten auch schon damals ein sehr schönes Layout, sehr ordentliches Layout zu machen. Oder auch dieses eine Punk-Fanzine, das wir uns eben angeschaut haben, was so ein Objekt ist, eine rote Rolle mit einem sehr langen Papierstreifen. Das ist ja auch nicht so hingerotzt, sondern da steckt sehr viel Handwerk, Handarbeit drin. Und das ist auch sehr aufwendig gelayoutet auf jeden Fall. Also das ist eben, das hat eigentlich gar nichts mit so einem hingerotzten Punk-Fanzine oder dem Klischee von so einem hingerotzten Punk-Fanzine zu tun, auch wenn es das natürlich auch ganz viel gibt.
Davon gibt es auch, steckt da sehr viel Kreativität oft drin in diesen Collage-Techniken, wo man vielleicht von außen meint, also das ist sehr rough so der Style, aber wenn man genau hinguckt, merkt man eigentlich, wie viel die
dabei
gedacht haben.
Genau, und wenn man dann anguckt, wie das sozusagen dann von der Werbung Stück für Stück dann aufgenommen, adaptiert und auch vermarktet oder verwendet worden ist. Genau. Aber Punk war sozusagen so ein echter Katalysator.
Ja, definitiv. Also Punk war ja nicht nur für Fernsehen, sondern insgesamt für eben alternative Strukturen auf allen möglichen Ebenen ganz wichtig, woraus dann eben auch, wovon auch andere Szenen dann profitiert haben. Und auch dieses Selbermachen, einfach sich hinsetzen und anfangen, ist beispielsweise auch für die Techno-Szene total wichtig gewesen. Oder auch für Hip-Hop. Also das ist eine Sache, die auf jeden Fall auch so das Erbe von Punk so ein Stück weit bis heute ist, was sich in verschiedenen Szenen fortsetzt, würde ich sagen.
Beziehungsweise sich auch digital adaptieren lässt, weil man da seine eigenen Medien bauen kann. Wenn man ein bisschen clever ist, kriegt man das ja auch selber hin.
Heutzutage sogar noch viel einfacher als früher. Also früher war es tatsächlich schwierig, ein richtig gut gemachtes Fernsehen in Eigenregie hinzubekommen. Heutzutage gibt es da die entsprechenden Programme, die es viel leichter machen natürlich. Deshalb auch, dass es immer noch welche gibt. Allerdings nicht mehr so viele Fanzines im Sinne von, dass es wirklich von Fans für Fans ist, was auch schon bei Punk sehr schwierig ist. Also da ging es ja auch nicht unbedingt ums Fantum, sondern da ging es dann auch um andere Sachen. Heutzutage ist aber so das Medium von Zines einfach nicht ohne das Fan davor auch weiterhin in subkulturellen Zusammenhängen oder auch in Bewegungszusammenhängen recht beliebt. Also es gibt recht viele feministische oder auch queere Zines, die auch dann bei entsprechenden Zine-Festen verkauft werden, getauscht werden, wo dann eine Community zusammenkommt, die dann auch Workshops machen zusammen oder wo Konzerte stattfinden, Lesungen und so weiter. Also es ist ein sehr soziales Medium und das ist in dieser Rolle auch als, man kann vielleicht sagen, ein bisschen überspitzt, als Gegenbewegung oder als Alternative zum Digitalen auch weiterhin eine wichtige Rolle spielt.
Das habe ich mich so gefragt, als ich auf dem Weg hierher war, ist das Archiv der Jugendkultur ein Archiv für sozusagen alte Jugendkulturen, wo noch mit Papier und Druckerpresse gearbeitet wurde oder Matrize, was es ja auch noch gab. Oder gibt es das eben auch jetzt noch? Es ist nicht alles, dass sich alles ins Digitale verflüchtigt, sondern eben dann doch noch man irgendwie so ein Objekt bauen will. Manchmal ja mit ganz geringen Auflagen wahrscheinlich. Was sind das für Auflagen? Unter 1000 wahrscheinlich, oder?
Ja, zum Teil unter 100.
Also. Ja, unter 10, je nachdem, wie aufwendig es gemacht ist. Also Fanzines gibt es eigentlich in allen Auflagenstärken.
Und hängt damit auch nochmal so das zusammen, dass man da so eine kleine Gruppe bildet? Kriegt nicht jeder was? Hat auch was, nicht elitär, aber was Besonderes?
Was Besonderes auf jeden Fall, beziehungsweise was eben auch explizit nur innerhalb von bestimmten Gruppen dann kursiert. Also das ist nicht unbedingt dafür gedacht, dass es an eine breite Öffentlichkeit kommt. Deshalb wir bei manchen Scenes auch aufpassen müssen. Also die sind tatsächlich nicht gedacht dafür, dass sie halt auch online gestellt werden. Also Digitalisierung von Papier-Scenes ist zum Teil gar nicht erwünscht, weil diese Scenes auch explizit als Schutzraum betrachtet werden, weil sie zirkulieren nur innerhalb von einer bestimmten Szene oder Community, sind auch nur erhältlich, wenn man Teil von dieser Community ist. Und es ist gar nicht unbedingt erwünscht, dass das online gestellt wird, sondern das ist dann ein Medium, das explizit sich dieser digitalen Öffentlichkeit auch mit Hasskommentaren und Werbepop-ups entzieht.
Das ist interessant, das wusste ich nicht, aber klingt natürlich einleuchtend. Also jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade queere Gruppen gesagt, also dass man auch so einen Schutzraum braucht, in dem man sich ausprobiert, in dem man sich selber verständigt, in dem man nicht gleich in die Öffentlichkeit geht. Finde ich, ist ein interessantes Gegenelement zu dem, was man sonst vor Augen hat. Das ergießt sich alles im Netz.
Ja.
Was ich natürlich interessant finde, ist, dass ihr natürlich auch ihr habt ein inhaltliches Profil oder ihr habt auch ein Anliegen oder mehrere Anliegen. Also das eine Anliegen am Anfang, Jugendkulturen eben als Kulturen wahrzunehmen, als anspruchsvolle, schöne, freudebereitende Kulturen. Also eben nicht nur als Ausdruck von nervigen Jugendlichen, die also Problemfälle darstellen, das eine. Zum anderen habt ihr ein politisches Anliegen, also gegen Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, sowas alles. Und zugleich habt ihr es natürlich mit Jugendkulturen zu tun, die gerade früher, wenn ich jetzt, oh Gott, ich werde so nostalgisch, aber in meiner Jugend natürlich auch immer mit Provokation hart gearbeitet hat. Und das waren nicht nur die Nazis, sondern viele Punks haben auch, das hat schon David Bowie gemacht, mit Hakenkreuz gearbeitet, schockieren wollen, betont asozial sich gegeben oder sozusagen so aufgetreten, auch gewaltbereit gewesen. Gar nicht so leicht, das alles sozusagen gedanklich oder konzeptionell einen Blick zu haben, vor allem auch wenn man nachher überlegt, wie man dann auch sozusagen rechtsextreme Jugendkultur, ist es ja auch eine Form von Jugendkultur, mit in den Blick zu nehmen. Habt ihr bestimmte Grenzen oder versucht ihr da erstmal möglichst weit Dinge wahrzunehmen und zu versammeln und dann erst zu deuten?
Naja, also ich glaube, eine zentrale Kategorie, mit der wir hier arbeiten müssen auch und auch, was aber auch spannend ist, damit zu arbeiten, ist Ambiguitätstoleranz. Also dass man sozusagen diese Vieldeutigkeit auch, die müssen wir selbst auch sozusagen zu ertragen lernen ein Stück weit, weil eben Jugendkulturen, wir bewegen uns ja da auf so einem Grad auch in der Schnittstelle von Archiv und der Bildungsarbeit, die wir machen, eine Pädagogisierung von Jugendkulturen, was wir einerseits nicht wollen. Ne? Wir wollen die sozusagen ja nicht umformen und aus unserem Blickwinkel heraus in dem Sinne sozialisieren oder weiter sozialisieren, wie es dann genehm ist für bestimmte Kreise, sondern es geht ja wirklich darum, also auch dieses Spektrum, also erstmal zu beobachten. Also wir machen das ja auch, wir machen ja auch Szenenmonitorings, ne? Und gucken halt eben, was passiert da so. Es geht darum, das zu bewahren, es geht aber auch darum, das zu vermitteln. Und vermitteln muss man vieles natürlich in einer gewissen Rahmung. Ne? Also, und auch gucken, in welchen Settings man das macht. Also dass man das natürlich nicht ungefiltert, also zum Beispiel jetzt rechtsextreme Inhalte irgendwie, ja, das würden wir niemals einfach so neben andere emanzipatorische Bewegungen stellen und sagen, da sollen die Leute jetzt auch selbst sich ihre Meinung bilden zu. Das machen wir sicher nicht. Und wir haben auch eine Haltung natürlich, also alles, was menschenfeindliche Haltung angeht, die auch in allen Szenen irgendwie hier in der einen oder anderen Form ja auch so, deutlich werden. Also da auch, also dazu natürlich Stellung zu beziehen. Aber es ist halt natürlich ein großes Unterfangen, also mit der Vielfältigkeit, Widersprüchlichkeit und Vieldeutigkeit von Jugendkulturen zu arbeiten.
Ja, das ist aber euer Thema.
Genau.
Das habt ihr euch selber eingebrockt.
Genau. Vielleicht kann ich da noch was ergänzen, also weil das hat sich im Laufe der Jahre auch etwas gewandelt, also der Fokus dessen, was wir sammeln. Weil in der Vergangenheit wurde einfach alles Mögliche, was irgendwie mit Jugend zu tun hat, gesammelt. Auch Materialien eben, die sehr hohe stark aus dem Bildungsbereich gekommen sind, Jugendsozialarbeit, auch sowas aus dem Kontext der jungen Presse oder Bundesschülerinnenvertretung und ähnliche Geschichten. Da haben wir uns mittlerweile auch von Teilen getrennt und die auch anderen Einrichtungen, die besser sozusagen auf so diese bildungsgeschichtlichen Aspekte eingestellt sind und fokussieren uns heutzutage viel stärker auf die kulturellen Aspekte. Deshalb ist auch also so Begriffe wie Subkultur und Clubkultur auch viel zentraler geworden sind bei uns. Also da ist es dann auch mit dem Jugendlichen zum Teil dann nicht mehr so. Ja, also das Jugendliche spielt dann da auch immer weniger eine Rolle zum Teil. Weil dieses
junge Erwachsene dann.
Nee, also es geht ja auch um 50, 60, 70-jährige Punks und so weiter.
Stimmt.
Also weil das sind ja alles Szenen, da stimmt der Begriff Jugendkultur auch einfach nicht mehr. Das ist ein Begriff, der zum Teil auch in die Irre führt, weil das sind keine Jugendkulturen im Sinne von, dass es Kulturen nur für Jugendliche oder nur von Jugendlichen werden, sondern das sind ja schon zum Teil grauhaarige Herren und Damen, die immer noch in diesen Szenen aktiv sind und die, für die das ihr Leben ist. Und von daher ist es ganz wichtig, auch sozusagen diese Dimension mit abzubilden. Ja. Und dazu gehört dann mittlerweile auch sowas wie Historisierung, Musealisierung von solchen Kontexten, was immer häufiger stattfindet. Und eben auch, ja, das was eigentlich passiert, wenn solche Szenen 40, 50, 60 Jahre alt werden. Also Rock'n'Roll ist auch eine Jugendkultur gewesen. Und
ja, heute gibt es nichts Konservativeres als die Cover vom Rolling Stone, wo wirklich nur die alten Herren sind. Aber das bringt mich auf eine Frage, die ich eh stellen wollte. Auf das Bildungsthema kommen wir noch, eure Bildungsarbeit. Jetzt sozusagen, ohne dass ich jetzt ständig in meine Nostalgiefalle falle, aber ich finde es schon nochmal interessant zu gucken, was hat sich eigentlich verändert. Und jetzt habe ich letzte Woche ein total interessantes Interview mit Paul Cook gelesen, dem Schlagzeuger von den Sex Pistols. Und da ging mir nochmal auf, wie wirklich Jugendkultur gegen Erwachsenenkultur oder gegen Erwachsenengesellschaft gearbeitet hat. Jetzt erzählst du, Jugendkultur, die machen das ihr Leben lang. Das ist eben nicht die Adoleszenzphase, Exploration, Protest gegen die Erwachsenen, sondern die sind dem entwachsen. Gibt es tatsächlich, kann man das beschreiben oder ist das auch nur ein Klischee, dass heutige Jugendkultur, wirklich von Jugendlichen, nicht mehr in dem Sinne konfrontativ, konfliktiv ist gegen die Welt der Erwachsenen, sondern dass sich das einfach viel mehr miteinander verwebt? Ist das eure Beobachtung oder stimmt das gar nicht?
Mein Eindruck ist schon, dass das, also dieses Konfrontative viel weniger eine Rolle spielt. Dass auch das Provozieren viel weniger eine Rolle spielt. Und es zum Teil auch eher, also die Eltern, das Problem sind sozusagen, dass die so rumprovozieren oder dass die halt so eine Punk-Vergangenheit haben, die dann die Jugendlichen, ich erlebe es bei meinem eigenen Sohn manchmal, dass sie das albern finden. Also tatsächlich, also es ist unterschiedlich natürlich.
Mensch,
also,
geh doch mal ein Brahms-Konzert.
Also, ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich natürlich. Man kann da ja auch nicht sagen, also, weil auch die Jugendlichen natürlich sehr, sehr heterogen sind. Aber so dieses, gerade so diese großen Aufreger gibt es heutzutage nicht mehr in dieser Form, wie Punk das beispielsweise war.
Gibt es in andere Richtungen. Also manchmal geht es dann eher genau in die Gegenrichtung. Also anti-emanzipatorisches Auftreten als Provokation auch. Ne? Also wir hatten das viel, also vor einigen Jahren, als es um Agro-Berlin beispielsweise Porno-Rap und so ging. Und das waren teilweise, wir arbeiten ja viel mit den Jugendlichen dazu, teilweise auch, weil sie ihre aufgeklärten und so emanzipatorischen und bemühten Sozialarbeiterinnen auf die Palme bringen wollten. Ne? Also das hatte teilweise nicht unbedingt wirklich was damit zu tun, dass sie das so toll gefunden hätten, sondern sie haben auch ausgetestet, ne? Wie weit man da irgendwie gehen kann bei den Dingen, die dann eben die älteren Generationen extrem uncool finden, was sozusagen da entsteht an Strömungen, also dann sich genau in diese Richtung sozusagen zu verhalten erstmal. Ich würde nicht unbedingt sagen, mal zu entwickeln. Das wäre auch wieder so eine Unterstellung. Teilweise bleibt denen ja auch nicht mehr viel. Das muss man ja auch mal sagen. Also, dass sie wirklich
Gangster-Rap oder Rechtsrock.
Genau.
Das sind zwei Möglichkeiten.
Das sind sozusagen zwei Möglichkeiten, sich abzugrenzen. Also, wo man irgendwie merkt, dass das die anderen aus der Reserve lockt, sodass man sich abgrenzen kann. Manche nehmen es dann wirklich auch ernst damit. Und dann ist es natürlich schwierig auch. Aber bei manchen ist es auch Provokation.
Und eine andere Sache, also wenn jetzt, provozieren gibt es immer, warum ist man sonst Jugendlicher, aber es ist eben jetzt bei dem Thema Jugendkultur nicht mehr so einfach zu greifen. Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, als ich nochmal überlegte, dieses Paul Cook, der hat mich echt beschäftigt, dass Jugendkulturen auch sehr viel stärker früher dafür da waren, dass Jugendgruppen sich untereinander abgrenzten. Also das weiß ich auch noch, wer die falsche Musik hörte, mit dem konnte man nicht befreundet sein. Also ich kannte Leute, die waren eigentlich ganz nett, aber die hörten Genesis, da war Freundschaft nicht möglich. Das ist heute aber auch nicht mehr so. Oder auch Gewalt zwischen Tets und Punks und Skins ist sehr viel friedlicher geworden eigentlich, oder?
würde ich schon sagen. Also ich finde schon, also dass es dann eine sehr große Toleranz gibt und viele ja auch sich ihre eigenen Playlists aus allem Möglichen zusammenstellen. Das ist ja auch alles viel schneller verfügbar und kombinierbar geworden, also durch die technischen Weiterentwicklungen, die sich in den letzten 20 Jahren auch so ergeben haben. Und ich habe so den Eindruck, dass das für viele ja okay ist, ne? Der eine, die eine hört das und der oder die andere Person dann eben was anderes. Das ist auf jeden Fall, es ist fließender geworden.
Ja, es ist nicht mehr ganz so identitätsstiftend auf jeden Fall, weil es alles da ist. Also früher hing da ganz viel Arbeit dran auch. Also überhaupt das richtige Wissen zu haben, die richtige Musik hören zu können, ja, die richtigen Klamotten. Ja, ja, meine ich ja. Und wie gesagt, das ist heutzutage alles ganz anders und viel einfacher, daran zu kommen. Das heißt, es macht viel weniger Arbeit und ist damit auch, würde ich sagen, weniger identitätsstiftend, weil man viel weniger rein investieren muss. Und deshalb auch das Bedürfnis, sich auf so eine bestimmte Identität festzulegen, wahrscheinlich auch damit geringer ist.
Das führt mich auf eine zweite Frage. Das Vorher-Nachher-Spiel hören wir gleich wieder auf. Aber diese Frage will ich doch nochmal stellen, weil das natürlich immer so ein Punkt ist, der von jetzt Älteren, damals Jüngeren kommt, dass wenn es weniger Identitätsstiften ist, solche Jugendkulturen, es auch zu weniger Engagement führt. Und da habe ich aber irgendwie nicht den Eindruck, ohne dass ich echt ein Kenner bin, ich habe den Eindruck, es gibt ganz, ganz viel politisches, soziales, sonst wie Engagement von Jugendlichen. Das läuft aber wahrscheinlich nicht mehr über so Gruppen oder nicht so konfrontativ oder keine Ahnung. Also jedenfalls, dass der Spruch vor allen Dingen älterer Altlinker, da läuft gar nichts mehr bei der Jugend, dass das nicht stimmt.
Das finde ich überhaupt nicht. Also ich würde auch, das sieht man ja bei Fridays for Future. Das ist ja eine erste Bewegung, die wirklich auch von jungen Menschen auch organisiert wird und nicht von älteren Bewegungsleuten, wo dann Junge sich auch engagieren in einer Bewegung, die überwiegend von Älteren gestaltet wird. Ne? Und ich finde, dass junge Menschen vielleicht punktueller agieren, also und sich engagieren für Themen, also und wo das dann vielleicht auch dann wieder ein bisschen nachlässt, wo das vielleicht nicht so ganz stabil in einem bestimmten Setting stattfindet, sondern das eben vielleicht ein bisschen sprunghafter ist. Aber ich habe schon den Eindruck, dass diese jetzigen Generationen ziemlich, also auch ich würde schon fast sagen, zwangspolitisiert sind angesichts dessen, was auf der Welt einfach auch los ist. Ne? Das ist ja ihre Gegenwart und ihre Zukunft und wir älteren Generationen haben da eine Menge ungute Dinge angerichtet und hinterlassen denen das und das kriegen die mit und das motiviert die schon, also auch ja, irgendwas zu tun dagegen.
Und habt ihr denn schon Wahrnehmung oder so auch schon Sammlungsstücke, dass diese Friday for Future Bewegung oder Black Lives Matter sich auch kulturell darstellt, dass man da irgendwie schöne Dinge hat, Plakate, Flyer oder was, die man sammeln könnte?
Plakate gäbe es auf jeden Fall. Wir haben da bisher nicht großartig was gesammelt. Das ist auch so ein bisschen eine Frage, ist das noch unser Themenbereich? Also ich finde es schwierig, das ist, weil das sind ja auch soziale Bewegungen. Wir sammeln zwar auch teilweise Sachen aus sozialen Bewegungskontexten, Jugendzentrumsbewegung beispielsweise, oder auch Antifa-Jugendliche, da haben wir einige so Polit-Scenes. Ist auf jeden Fall eine Frage, die ich nicht so endgültig beantworten kann. Aber natürlich, kulturelle Aspekte hat das immer. Mhm. Also das ist natürlich, also da gibt es auch bestimmte Stile, Modestile, Musikstile, die dann unter Umständen doch eine Rolle spielen.
Transparenzstile auch, finde ich, also was man jetzt auf den Demos sieht, ne? Das finde ich auch spannend, so Transparente und Schilder und so weiter, ne? Auch oft bewahren.
Bestimmte Sprache.
Sprüche auch, ne? Genau, Demosprüche.
So, ja, also klar, also das ist schon was, aber es ist die Frage ist, das ist nicht Jugendkultur im klassischen Sinn, würde ich sagen.
Okay. Nee, die sich aufbaut auf eben Fansein von bestimmten Musik, von einer bestimmten Freizeitbeschäftigung wie Graffiti oder Skateboardfahren, das ist natürlich eine andere Geschichte.
Ja.
Andere Sache, bevor wir auf eure Bildungsarbeit kommen, das muss ich natürlich als Theologe fragen, interessiert mich aber auch echt. Jugendkultur hat manchmal gar nichts mit Religion zu tun und manchmal dann aber irgendwie dann doch. Also ich kenne natürlich auch christliche Gruppen, Jugendgruppen, das ist ja auch eine starke Bewegung, manchmal gewesen, dann wieder nicht, dann wieder doch. Gibt es das bei euch auch oder mir schwirrt gerade ein neuer Song von Tokotronic durch den Kopf, Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Mhm. Ist das alles Jugend ohne Gott oder gibt es dann doch auch religiöse Spuren? Was nehmt ihr da wahr?
Also da gibt es eine ganze Menge, glaube ich, also in der Auseinandersetzung. Also zum einen gibt es ja diese christliche subkulturelle Sammelbetten der Jesus Freaks, die wir, ich glaube, wir haben zwar, glaube ich, nicht direkt Exponate, aber wir haben vor vielen Jahren mal Interviews gemacht mit Jesus Freaks auch und haben, sind praktisch in die Szene reingegangen und haben Szeneninterviews gemacht. Weil das natürlich, das fanden wir super spannend damals, so, dass auf einmal die ersten sich bekennen, christlichen Punks und christlichen Hardcore und so weiter, Jugendliche unterwegs waren, ne, die praktisch die jeweiligen Musikstile dann mit so explizit christlichem Inhalt sozusagen versehen haben. Das andere ist natürlich in der sogenannten schwarzen Szene oder Grufti-Szene ist natürlich die Auseinandersetzung mit Religion da ja auch da, also auch und teilweise im Hinblick auf Religionskritik, teilweise auch Ablehnung der christlichen Religionen und auch Metal. Also es gibt ja überall auch immer Symboliken, die irgendwie mit irgendwie reinspielen, die spielen im Hip-Hop.
Pagan, also heidnische Mythen.
Genau. Das sowieso auch dann in diesem ganzen rechtsextremen Bereich und Rechtspopulist, vor allem im rechtsextremen Bereich. Also da gibt es natürlich eine Menge Bezüge zu diesen heidnischen Kulturen, Runen und so weiter. Und Rituale und Narrative, die eben da auch verarbeitet werden in Songs oder in anderen Formen. Und es gibt natürlich auch im Hip-Hop eine Auseinandersetzung damit, also in der, also weil auch im Hip-Hop, also das hat ja auch eine gewisse Tradition, also auch also in den USA und auch verschiedenste Gruppierungen, die damit auseinandersetzen und natürlich auch im Hinblick auf Auseinandersetzung mit Judenhass, also damit beschäftigen uns ja auch viel, also viel in dem Monitoring-Bereich und natürlich direkt in der Bildungsarbeit, wie das in den jeweiligen Szenen verarbeitet wird, in Songs, in Statements und in Slogans und Plattencovern oder wie auch immer. Und natürlich auch im Hinblick auf muslimische Jugendkulturen, beziehungsweise im Kontext also auch antimuslimischer Rassismus, wobei der ja nochmal anders definiert ist, als also nicht mit religiösen Bezügen, sondern die angenommene Religiosität sozusagen, der ja mit reingelegt wird. Also insofern sind wir da schon ständig also auch mit befasst, tatsächlich. Also wenn man sich das ganz genau anguckt, ohne dass wir jetzt sagen würden, wir haben das explizit als Thema.
Also im Bildungsbereich, ja. Also im Sammlungsbereich, klar, es gibt da vereinzelt auch Exponate, also auch Fanzines. Wir haben White Metal Fanzines, die explizit christlich sind. Es gibt natürlich auch satanistische Fanzines. Aber so insgesamt würde ich sagen, ist es eher ein randständiges Phänomen in der Sammlung. Also das spielt keine so wirklich große Rolle.
Jetzt kommen wir doch mal, ja, interessant, vielen Dank. Jetzt kommen wir mal auf das Bildungsthema, weil ihr einerseits eben richtig ein Archiv habt und da gibt es ordentliche Regale und Archivkartons und da sind diese ganzen tollen Fanzines wunderbar gesichert und aufbereitet. Aber ihr macht ja auch was damit und müsst ihr auch machen, weil ihr euch dadurch ja auch finanziert, also dafür kriegt ihr Förderung. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr Bildungsarbeit macht? Was macht euch daran besonders Spaß vielleicht?
Ja, also das finde ich eigentlich das Schöne bei uns. Wir sind eigentlich so ein Living Archive. Also wir sind sozusagen auch, es sind viele Menschen aus verschiedensten Szenen, die viel erzählen, vermitteln können, die auch hier arbeiten, die teilweise in Überschneidung im Sammlungsbereich arbeiten, aber auch rausgehen und Graffiti-Touren anbieten oder an Schulen gehen, Workshops machen, Vorträge halten. Das ist das eine. Das andere sind natürlich, dass wir selbst doch recht viel Wissen angehäuft haben in unseren Köpfen und auch da eben natürlich auch Vorträge und so weiter halten können und das Wissen sozusagen vermitteln können oder über die Sammlung, das ist natürlich auch Bildungsarbeit. Das an Zielgruppen oder an die Öffentlichkeit zu vermitteln. In der Bildungsarbeit, in den Projekten hatten wir ein Initialprojekt im Jahr 2001, als die ersten großen Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus aufgelegt wurden. Das waren drei Bundesprogramme damals vom Bundesfamilienministerium. Und da waren wir auch vertreten mit einem Projekt Culture on the Road, wo wir mit Leuten aus verschiedenen Szenen in Kombination mit politischen Bildnerinnen an Schulen, in Jugendeinrichtungen gegangen sind, auf Tour, deswegen auch on the road und im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs waren und Projekttage, Projektwochen, Workshops angeboten haben zur Geschichte und Entwicklung von Jugendkulturen und zum praktischen Ausprobieren. Das war eben halt auch das Schöne daran, also wirklich also auch Jugendliche teilhaben zu lassen an der Faszination von Szenen, also dass die auch also in den Workshops ja selbst irgendwie rappen konnten, auflegen, skaten und so weiter. Und aus diesem Initialprojekt ist inzwischen Bildungsprogramm geworden. Culture on the Road gibt es auch bis heute noch bei uns. Und es sind viele Themen dazugekommen und viele verschiedenste Formate und Projektableger, sag ich mal so, was sich daraus entwickelt hat. Noch, also die erste Förderrunde hatte einen starken Schwerpunkt auf die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Jugendliche sozusagen auch im Präventionsbereich davon abzuhalten, zu den Rechten abzuwandern und stattdessen halt sozusagen sich eher mit emanzipatorischer Vielfalt zu beschäftigen und coole kreative Sachen zu machen, vermittelt über Personen, die sie auch cool finden. Also praktisch, also nicht jemand, der über die Szenen spricht, sondern jemand, der das lebt und das sozusagen diese ganze Faszination wie eine Art Mentor oder Mentorin weitergeben kann. Das ist eine Sache, die wir eben da sehr schwerpunktmäßig entwickelt haben. Das andere sind andere Bereiche, ein Ausstellungsbereich, dass wir viele Ausstellungen auch kuratiert haben in den letzten 20 Jahren. Es sind also insgesamt über 20 Ausstellungen, die hier entstanden sind, teilweise auch aus dem Projektbereich über Fotoliteraturwerkstätten mit jungen Menschen, auch zu Identität, zu Auseinandersetzung mit ihrem Leben und ihrem Umfeld und so zu arbeiten. Aber eben halt auch zu Jugendkultur und Diskriminierung, eine Wanderausstellung, die wir auch bis heute noch wandern lassen. Oder halt zu Jugendkultur und Antisemitismus. Also wir dann auch mit jungen Israelis, mit Jugendlichen und unseren Culture on the Road Teamern gemeinsam gearbeitet haben und dann multimediale Wanderausstellungen mit den Jugendlichen gemeinsam geschaffen haben. Und eben halt jetzt aktuell ein Projekt, was sich mit Verschwörungsfantasien, Hate Speech, Desinformation beschäftigt, wo wir mit Journalistinnen sozusagen mit ins Team geholt haben. Und die dann auch mit den jungen Menschen sozusagen jetzt ein bisschen mehr, würde ich sagen, so was junge Menschen heute auch, wo viele ja sehr darauf abfahren, ist Medienproduktion, also etwas also medial zu erstellen und wo sie aber gleichzeitig also auch in Medienkompetenz geschult werden, also auch mit Medien reflektiert umzugehen. Aber trotzdem sie auch dazu sozusagen mit ermächtigen, selbst empowern soll, also ihre eigene Repräsentation gut rüberzubringen in Medien und auch dadurch Selbstwirksamkeit zu erfahren.
Ich finde das interessant. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit dem neuen Hamburger Antisemitismusbeauftragten, der halt in Ostdeutschland aufgewachsen ist, so 90er Jahre, und da so als Jugendlicher irgendwie die Alternative hatte, Glatze oder Zecke. Also gehe ich, wenn ich eine Jugendgruppe irgendwie eine Szene haben will, dann gehe ich entweder zu den Nazis oder zu den ganz Linken. Ist ja irgendwie auch keine tolle Alternative. Aber da habt ihr so den, geht ihr über das Archivarische hinaus und stoßt selber an oder gibt sozusagen Anregungen, erste Impulse, sich dann eine eigene Kultur aufzubauen. Wer das will, wer das macht.
Naja, im Prinzip schon. Also es geht ja im Prinzip darum, Anregungen zu geben, genau. Also sich sozusagen kreativ auszutoben, sozusagen, in Jugend. Und das mit verschiedensten Ansätzen, wie man das halt machen kann. Ob das jetzt mit Comic ist, also jetzt praktisch in einem Bundesmodellprojekt, geht es ja genau darum, dass sie Anregungen bekommen über das Projekt. Sie können ihre Skills verbessern im Film, im Illustrieren, im Fotografieren, im Texten und im Rap-Song machen, einen Jingle erstellen oder wie auch immer. Also da gibt es halt eine ganze Reihe von verschiedenen Angeboten und die sind auch immer sehr teilnehmerinorientiert, also was wirklich die jungen Leute wollen. Also wir wollen ja nichts aufdrücken. Also sie sollen nichts machen, worauf die nicht Lust haben. Das ist uns ganz, ganz wichtig und uns geht es auch ganz stark in diesem Projekt um eine Prozessorientierung. Also es sollen natürlich schon Ergebnisse hinterher da sein, aber der Weg ist ja sozusagen das Ziel.
Toll, das klingt total interessant. Jetzt zum Schluss nochmal kurze Informationen, wenn jemand Lust hat, sich zu informieren. Da gibt es einmal eine sehr gut gemachte Website, www.jugendkulturen.de, also www.jugendkulturen.de. Man kann ja aber bei euch, weil ihr kein Museumsbetrieb seid, nicht einfach mal reinmarschieren und mal durchs Archiv stöbern. Wie kann man sich bei euch melden, wenn man irgendwie ein Thema hat und denkt, da kann ich jetzt vielleicht bei euch Informationen bekommen oder was mit euch zusammen auf die Beine stellen? Wie geht das?
Also am besten, wenn es um Recherche geht, das Nutzen von der Sammlung oder der Bibliothek, eine E-Mail an bibliothek@jugendkulturen.de schreiben. Dann können wir Termine vergeben. Wir haben im Augenblick in der Regel nur dienstags geöffnet für den Publikumsverkehr. Ist schon immer recht ausgebucht, so die Zeitfenster, die wir da anbieten können. Das ist eigentlich trotzdem das Beste und das Einfachste, es darüber zu machen. Spontan vorbeikommen ist keine gute Idee, weil entweder ist gerade niemand da, der helfen kann, oder es ist schon ausgebucht. Kann auch auf unserer Webseite gucken und nach der Telefonnummer schauen und auch mal anrufen. Dann mit etwas Glück könnte es auch mal spontan klappen. Aber am besten ist es immer bei E-Mail sich zu melden an die Bibliothek.
Und dann kann man eben aber auch durchaus mal angeleitet hier ein bisschen recherchieren, wenn man ein besonderes Thema hat, das einen interessiert.
Ja, klar. Also dann beraten wir die Leute natürlich sehr gerne und zeigen ihnen auch die wichtigen Quellen, sowohl in der Bibliothek und auch je nachdem, was sie suchen, eben aus unserer Sammlung.
Genau, und in dem Bildungsbereich an archiv@jugendkulturen.de, da landet sozusagen erstmal so alles so allgemeine, ansonsten zu dem Projekt Culture und so info@culture, also am besten auf der Homepage.
Aber man kann sozusagen bei beiden Bereichen sozusagen Bibliothek, Archiv und Bildungsarbeit auf die Website kommen und Kontakt aufmachen.
Da sind sämtliche Projekte. Also wir haben ja auch noch, das hatte ich jetzt nicht genannt, den Queer History Month, das ist auch noch ein Bereich, wo es um queere Aufarbeitung von Geschichte geht, also sozusagen auch im Jahr immer wieder Bildungsveranstaltungen auch stattfinden. Also diese ganzen verschiedenen Bausteine, die wir hier sozusagen haben im Archiv, die Arbeitsbereiche, die findet man auf der Homepage. Und wenn man dann irgendwie unter Mitarbeiterinnen oder wie auch immer geht, dann findet man da sozusagen auch noch weitere Ansprechpartnerinnen.
Zum Schluss das liebe Geld, nein, also die Frage, wie geht es eigentlich mit euch weiter, ist ja irgendwie nicht gerade überausgestattet, sondern ist entstanden aus einer privaten Initiative von Menschen, die sich dafür einsetzen, viel Ehrenamt, viel Selbstausbeutung, viel Begeisterung und dann immer wieder auch Förderung. Wie geht es bei euch weiter oder wo und wie kann man euch unterstützen, wenn man nicht gerade Bundesministerin für Bildung oder irgendwas ist?
Ja. Ja, genau. Sagen wir so, einerseits gibt es natürlich vielleicht so ein grober Ausblick. Also im Bildungsbereich gibt es gerade Projekte, die laufen auch noch eine Weile. Aber natürlich also auch immer gern Ideen für weitere. Also sind wir auch immer gerne offen fürs Archiv. Es ist natürlich deutlich schwieriger, die in die Finanzierung zu bekommen. Und da brauchen wir natürlich dringend Unterstützung. Also wir haben ja auch diverse Aufrufe. Das ist ja auch nicht unbekannt. Und wir bräuchten eigentlich dringend das wäre super, super wichtig für unsere weitere Gestaltung und auch für die Zukunft, eine geregelte Förderung. Also wo wir wirklich, also das Archiv, die Miete, Verwaltung und Personal natürlich für die Menschen, die das Archiv darin arbeiten und das auch aufbereiten und so, also wo das gewährleistet ist. Also das wäre unser ganz großer inniger Wunsch, dass das bald eintritt.
Genau, wenn es darum geht, die Leute, die das da keinen Einfluss drauf haben, wie die uns unterstützen können. Also natürlich freuen wir uns sehr über Spenden. Wir freuen uns auch darüber, wenn Leute Mitglied werden bei uns und vielleicht sogar Fördermitglied werden und uns in dieser Form unterstützen. Also das geht natürlich auch. Und das ist auch im Augenblick ein relativ wichtiger Teil auch unserer Finanzierung, dadurch, dass wir seit einigen Jahren Spendenkampagnen fahren und auch mal eine Benefizversteigerung machen und ähnliche Geschichten. Also irgendwie auf andere Weisen Geld einzunehmen, abseits von Fördermitteln.
Wünsche ich viel Glück. Ich finde, es ist eine ganz tolle Einrichtung. Es ist eine super riesen Schatzkiste mit den unterschiedlichsten Dingen. Manche kannte ich und das meiste überhaupt noch gar nicht. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gabi Hohmann, Daniel Schneider, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Euch alles Gute für eure Arbeit.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.